Und ich habe dieses Bild am 7. Jänner 2020 so vor Augen noch, als die Amtsübergabe von meinem Vorgänger an mich war. Da sind alle Militärkommandanten vertreten, der gesamte Generalstab. Und es ist ein feierlicher militärischer Akt. Dann wird einem schon bewusst, welche Verantwortung man übernimmt. Und dass das natürlich auch ungewohnt war, eine Frau an der Spitze zu sehen.
Claudia Tanner ist eine österreichische Juristin und Politikerin. Sie ist die erste Bundesministerin für Landesverteidigung. Davor war sie die Direktorin des Niederösterreichischen Bauernbundes. Von den Medien wurde ihr der Spitzname Österreichs Iron Lady verliehen. Infolge ihrer Blackout-Informationskampagne gelangte sie in Europa, insbesondere in Spanien, zu großer Bekanntheit. Die Medien bezeichneten sie als Blackout-Vorbotin Europas. Frau Tanner, herzlich willkommen.
Ein herzliches Grüß Gott.
Ich kann Ihnen sagen, ich bewundere es, dass Sie diesen Job angenommen haben, und zwar nachträglich, nachdem ich angefangen habe, mich vorzubereiten auf dieses Gespräch, weil das Internet ist wirklich, wirklich sehr intensiv mit den Meinungen, generell was Ministerin betrifft, aber bei Ihnen besonders, und ich nehme an, es liegt daran, dass es eine sehr männerdominierte Ebene ist, das Bundesheer und auch das Ministerium für Landesverteidigung und dann auch, dass Sie jetzt keine berufliche Vorerfahrung beim Bundesheer haben. Haben Sie da gezögert, bevor Sie diesen Job angenommen haben und überlegt, passt das, traue ich es mir jetzt zu, oder haben Sie gesagt, na, das ist jetzt genau das Richtige?
Genau so war es. Das ist genau das Richtige. Da war ich mir von Anbeginn an sicher, das ist mein Traumjob. Das sehe ich nach 3,5 Jahren noch immer so. Und wenn man meinen beruflichen Lebensweg so ein bisschen mitverfolgt, dann sieht man, dass ich sehr gerne die Erste bin in Männerdomänen, das auch ganz bewusst mache. Sie haben es schon angesprochen, ich war die erste Frau als Bauernbunddirektorin. Ich war die erste Rechts- und Sozialreferentin beim Niederösterreichischen Bauernbund in sehr vielen Bereichen. Im Innenressort zu einer Zeit, wo damals auch noch nicht so viele Frauen waren. Also es war tatsächlich mein Traumjob und den lebe ich und erfülle ich mit Leben, ja.
Also als das Angebot kam, haben Sie nicht gezögert, sondern sofort gesagt, ja, das
Das, das habe ich. Ich habe allerdings mit meiner Familie gesprochen. Das macht man natürlich, weil in diesen Positionen braucht man jede Unterstützung, insbesondere die von der engsten Familie.
In welcher Lebenssituation waren Sie, bevor diese Stelle begonnen hat?
Ich war verheiratet, eine Tochter, die gerade so ins Teenageralter gekommen ist. Das, was ich immer schon gemacht habe, damals auch als Direktorin des Niederösterreichischen Bauernbundes, ist sehr viel gearbeitet. Das ist ja auch ein politischer Job vorwiegend. Und daher war mir schon klar, was das heißt, diese Funktion auszuüben. Was heute halt dazugekommen ist, ist unglaublich vieles an medialer Aufmerksamkeit. Das ist ohne Zweifel etwas, auf das man sich vorbereiten muss und man muss sich eine sehr dicke Haut zulegen. Das war mir aber klar, wie gesagt, politisch war ich keine Newcomerin.
Sie haben gesagt, man muss sich eine dicke Haut zulegen. Wie schafft man das?
Ich glaube, das Erste ist einmal, dass man sich Dinge zutrauen muss und dass man sich bewusst sein muss, dass man immer wieder auch an Grenzen stößt, dass man hinfällt. Ja? So dieses Hinfallen, Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Das habe ich in jeder meiner beruflichen Phasen gebraucht. Und vielleicht die Dinge nicht allzu persönlich zu nehmen. Und ich sage ganz offen, das ist wohl eines der schwierigsten Dinge. Ich denke, das war eine Phase vor 3 Jahren, also da war ja ein halbes Jahr im Amt. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt, wenn man an die Bewältigung der Pandemie denkt, wo wir erstmalig die Miliz aufbieten mussten, wo unsere Soldatinnen und Soldaten auf so viele Art und Weise geholfen haben in durchaus untypischen auch Feldern. Der Terroranschlag, der passiert ist, so vieles, das einfach noch nie erlebt worden ist. Und dann kommt man mit dieser Phase zurecht. Man sich die Soldaten, das Bundesheer gewinnt an Vertrauen, aber man selber erhält eine mediale Schelte nach der anderen. Das ist nicht immer ganz leicht, das muss man ganz offen sagen. Umso wichtiger ist es, dass man rund um sich auch die richtigen Menschen hat. Und das meine ich sowohl privat als auch beruflich.
Konsumieren Sie alles? was über sie geschrieben und berichtet wird?
Mit Sicherheit nicht. Das habe ich mir schon. Na, das ist für die eigene Psychohygiene ganz gut, wenn man das nicht tut. Mhm. Dazu hat man wirklich die Bestausgebildeten, die im Pressebereich tätig sind. Aber man muss sich das nicht antun. Gerade diejenigen, die anonym und sie versteckend hinter irgendwelchen beschimpfen. Also warum sollte man das tun? Das mache ich mit Sicherheit nicht.
Also wir haben auch eine gewisse Reichweite auf Social Media. Natürlich nichts im Vergleich zu dem, was über sie berichtet wird. Was mir psychologisch aufgefallen ist, ist, dass wir ganz, ganz viele Kommentare bekommen und die sind großteils sehr, sehr positiv. Und dann kommt ab und zu mal irgendeine Spitze und die menschliche Psyche scheint irgendwie dazu geneigt zu sein, dass man dann darauf fokussiert, obwohl das im Verhältnis zueinander ja eigentlich total irrelevant ist und wahrscheinlich jemand, der mit sich selbst irrsinnig unzufrieden war. Deswegen kann ich auch hier nur noch einmal mitgeben, User-Kommentare zu lesen, würde ich auch nicht empfehlen.
Ja. Genau, man muss schon auch auf sich selber ein bisschen schauen, weil jede dieser Botschaften ins Negative machen ja etwas mit einem, die führen zu einer gewissen Betroffenheit dann. Und wenn das ein Ausmaß annimmt und man, wie Sie richtig sagen, dann nicht mehr unterscheiden kann, wie groß ist eigentlich die Menge derjenigen, die zustimmen oder nicht. Ja, und bei Politikerinnen und Politikern ist es gerade jetzt, und heute im Übrigen für sehr gefährlich, ja, so, dass wir im Vertrauen irgendwo ganz unten sind, nebenbei dort, wo sich auch die Journalistinnen und Journalisten befinden, im Vertrauen der Menschen. Und ich glaube, umso mehr muss man sich darum bemühen, dieses Vertrauen auch wieder zu erkämpfen. So viele Dinge nehmen wir selbstverständlich an, dass wir eben wählen gehen dürfen, können. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass sich jemand diesen Job auch antut, von der Ebene des Bürgermeisters beginnend, bis ich war im Landtag doch auch ein paar Jahre. Ich war in der Wirtschaft sehr lang und wenn man den Einsatz, nicht nur den Arbeitseinsatz, sondern eben über das wir auch gerade sprechen, diese persönlichen Anfeindungen, wenn man sich das vor Augen führt, dann muss man froh sein um jeden und jede, die erkennt, dass Politik vor allem eines heißt, gestalten zum Wohl der Leute und das im Verteidigungsressort tun zu können in einer Zeit, die durchaus eine herausfordernde ist, wenn man allein an das Zurückkehren des Krieges auf unseren Kontinent durch den Angriffskrieg Putins an die Ukraine denkt, aber dann ist das auch etwas Schönes, jeden Tag die Welt ein Stück sicher zu machen.
Ich glaube auch nicht, dass es in den letzten Jahrzehnten irgendeinen Vorgänger von Ihnen gab, der so eine herausfordernde Zeit hatte wie Sie.
Das ist vollkommen richtig. Ein bisschen haben wir eh schon geplaudert drüber. Von der Pandemie beginnend zum Zeitpunkt, zum höchsten, hatten wir 8000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Wir stehen nach wie vor noch nach dem furchtbaren Terroranschlag da im Herzen Wiens vor den Botschaften und unterstützen damit die Polizei. Wir sind im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz tätig, nach wie vor in einem sehr hohen Ausmaß, erfüllen daneben auch noch internationale Missionen mit Leben, insbesondere auch am Westbalkan, der ja alles andere als eine stabile Zone auch ist und für uns direkt vor der Haustür auch ganz, ganz, ganz wichtig ist. Also das sind schon Herausforderungen, die in diesem Ausmaß so wahrscheinlich noch nicht da waren. Und wenn man dann noch daran denkt, dass durchaus die eine oder andere Naturkatastrophe es auch erforderlich macht, dass insbesondere dann unsere Pioniere und da auch wieder unsere Soldatinnen und Soldaten zum Einsatz kommen, um die Freiwillige Feuerwehr, die zivilen Einheiten auf jede Art und Weise zu unterstützen, dann ist das schon etwas, das sehr erfordernd ist, das sicher in der Vergangenheit so noch nicht war. Die Sicherheitslage hat sich einfach geändert, verändert, nicht zum Besseren. Aber ich glaube, auch dem kann man etwas Positives abgewinnen, nämlich dass das Vertrauen in das österreichische Bundesheer gestiegen ist. Und zwar so in einem Ausmaß vom vorigen Jahr aus heute um 20%. Das ist schon etwas, wo wir alle stolz sein können auf unsere Soldaten und Soldatinnen.
Ich glaube, es gibt ganz viele, die vergessen, dass das Heer insbesondere auch sehr stark im Katastrophenschutz tätig ist. Und wenn man über das Bundesheer spricht, sagen alle zuerst einmal Grenzschutz, Neutralitätsbewahrung, aber Katastrophenschutz hat ja im Alltag eine viel größere Bedeutung in Wahrheit, oder?
Ja, das mag schon so sein. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die militärische Landesverteidigung die Kernaufgabe ist und alle von Ihnen angesprochenen Aufgaben eben Assistenzaufgaben sind. Aber die Wahrnehmung dessen, wenn man an die Bilder dieser furchtbaren Hochwasser denkt und da kommt dieser starke Arm der Armee, viele noch in Grün, manche schon in Camouflage, in unseren neuen, wirklich großartigen Uniformen auch, dann weiß die Bevölkerung, sie kann sich darauf verlassen. Wenn niemand mehr kann oder man noch nicht kann helfen, dann sind die Soldatinnen und Soldaten, dann ist unser Heer da. Und das ist gut so. Und wie gesagt, dass die Zeit keine sicherere geworden ist, das sehen wir an unserem Risikobild, wo wir nicht nur diesen Bedrohungen, über die wir jetzt schon geredet haben, auch entgegenschauen. Das heißt, wir müssen uns rüsten. Es war ja nicht nur in Österreich so, dass man das Bundesheer, die Armee vernachlässigt hat. Das war in Wahrheit ja in ganz Europa so, weil wir uns alle auf einer Insel der Seligen gefühlt haben. Es ist selbstverständlich, dass wir in Frieden auch leben dürfen und können. Und da hat sich unglaublich vieles auch verändert. Und wir können jetzt all diese Versäumnisse, die in der Vergangenheit da waren, aufholen. Das tun wir in Wahrheit seit dem ersten Tag, seit ich im Amt bin. Wir haben das Budget dreimal erhöhen können. Und dann jetzt dieser große, ganz, ganz große Wurf, wo wir in einem Gesetz, im Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz, wirklich bis zum Jahr 2032 und darüber hinaus festgehalten haben, dass das Budget steigen wird, jedes Jahr. Und das ist auch dringend erforderlich, damit wir die Versäumnisse eben aufholen, unsere Kasernen auf Vordermann bringen, für unsere Soldaten die entsprechende Ausrüstung auch beschaffen und eben ganz große Beschaffung, 36 neue Hubschrauber, die einer nach dem anderen landen werden, unsere Panzer auch wieder auf Vordermann auf den neuesten Stand zu bringen. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch ganz, ganz lange reden, was der Inhalt unseres Aufbauplanes ist, aber jede dieser Zeilen, die da festgehalten ist, bringt eins mehr, nämlich mehr an Sicherheit für die Österreicher.
Als Sie den Job begonnen haben, mussten Sie sich da mit Ellbogen Autorität erkämpfen oder war das überhaupt kein Thema?
Wenn man die erste Frau ist in einem Amt, und ich habe dieses Bild am 7. Jänner 2020 so vor Augen noch, als die Amtsübergabe von meinem Vorgänger an mich war, da sind alle Militärkommandanten vertreten, der gesamte Generalstab und es ist ein feierlicher militärischer Akt, dann wird einem schon bewusst, welche Verantwortung man übernimmt und dass das natürlich auch ungewohnt war, eine Frau an der Spitze zu sehen und dass es da viele gegeben hat, die da vielleicht nicht so begeistert waren davon. Das habe ich ja von meinen vorherigen Aufgaben auch schon gekannt. Und da geht es darum, dass man sich nicht entmutigen lässt, dass man klar auch sagt, wo man hin will, das österreichische Bundesheer nämlich zu einer modernen Armee zu machen, in die Mitte auch der Gesellschaft zu führen. Unser System der Wehrpflicht ist ein unglaublich gutes und nicht nur darüber zu sprechen, sondern einfach zu tun. Ich habe durchaus die Generäle, seien es jetzt Offiziere, Unteroffiziere, alle in Wahrheit verstanden, die gesagt haben, uns ist so oft in der Vergangenheit erzählt worden, ihr werdet schon ein neues Gerät bekommen, passiert ist nichts, es ist nur gesprochen worden drüber. Und daher habe ich auch jeden verstanden, der es mir erst dann geglaubt hat, wenn wirklich der neue Pandur und das in hundertfacher Ausfertigung dann in den Kasernen zur Verfügung steht.
Und die Beschenkten lieben Sie jetzt?
Das würde ich nicht sagen, aber das habe ich immer so gesehen. Das kann nicht meine Aufgabe sein, als Verteidigungsministerin in der Beliebtheitsskala ganz oben zu sein. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich nicht ganz unten wäre. Ja? Das wäre schon schön, aber das ist nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist eben, mit der Mission vorwärts, die haben wir da ausgerufen, da haben wir am Nationalfeiertag vergangenen Jahres, das Bundesheer eben zu wappnen, nicht zum Selbstzweck, ja, sondern und aufzurüsten, auszurüsten, sondern für die Sicherheit Österreichs.
Sie sind bekannt für das Thema Blackout. Ich habe lustigerweise vor ein paar Monaten von Marc Ellsberg das Buch gelesen. Haben Sie es auch gelesen?
Ich habe es nicht zur Gänze gelesen, aber natürlich auch durchgeblättert. Das war ein Zeitpunkt, als wir mit dieser Kampagne begonnen haben. Wir haben ja ganz gute Netze in Österreich, in Europa, aber ausschließen kann man das nicht, wenn unsere Experten im Haus sagen, das ist im Risikobild etwas, das als durchaus wahrscheinlich einzustufen ist, dann bin ich der Meinung, wir müssen uns darauf vorbereiten. Das müssen wir als Bundesheer und das müssen wir aber auch mit der Bevölkerung tun, das ins Gedächtnis auch zu rufen. Es reicht ja schon, wenn ein Stromausfall, so wie wir es immer wieder haben, über einige Stunden dauert, wenn ich überhaupt nicht vorbereitet bin und zum Beispiel ein kleines Kind daheim habe. zu Hause habe. Ja. Und daher haben wir diese Bewusstseinsbildung durchgeführt, gemeinsam mit den Bürgermeistern quer durch das ganze Land. Wir haben unter anderem ein Blackout-Kochbuch auch aufgelegt und wir rüsten unsere Kasernen so aus, dass sie sich über 14 Tage lang unabhängig von dem, was passiert, von der Wärme, von der Energie, von der Versorgung auch mit Lebensmitteln, 14 Tage tatsächlich auch Tag sein können. 100 Kasernen werden das sein, die wir bis zum Jahr 2025 so ausstatten. Also es gibt eine Menge zu tun. Und ja, das ist auch eines der Risiken, mit denen wir uns beschäftigen müssen.
Was wäre denn da die größte Risikogruppe für ein potenzielles Blackout? Sind das Hackerangriffe oder sind das tatsächliche Militärangriffe auf Infrastruktur? Oder was sind, wenn Sie sagen, das Risiko ist so hoch, wo sehen Sie den Bottleneck?
Ich würde vielleicht da noch eines dazufügen. Das kann auch ein Naturereignis sein oder eine Naturkatastrophe sein. Das kann ein Terroranschlag sein. Das sind eben hybride Gefahren, die dazu führen können. Das ist das, mit dem sich unsere Experten eben beschäftigen. Was sind die Risiken, die in welcher Wahrscheinlichkeit auch einzustufen sind? Die haben wir jedes Jahr in einem sogenannten neuen Risikobild festgehalten. Das größte Risiko, das unsere Experten jetzt sehen, ist, dass sich eben dieser Krieg gegen die Ukraine, der sich ausweitet. Und das, was wir jetzt eben erleben, ist ja über so eine lange Zeit unglaublich furchtbares Leid, ein Einfrieren des Krieges in Wahrheit auf beiden Seiten. Und es sind, wie gesagt, mehr an Risiken geworden. Und da ist es umso notwendiger, dass wir als Bundesheer jedes dieser Risiken entsprechend einschätzen und uns darauf vorbereiten, auch wenn wir vielleicht nicht die allerersten Ansprechpartner sind nach dem Gesetzestext.
Ich wollte eigentlich das Risiko aus dem Buch von Marc Ellsberg mit Ihnen durchphilosophieren, aber ich ärgere mich immer total, wenn mir jemand erzählt, wie ein Film ausgeht. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden und hoffe, dass jetzt hier alle sehr dankbar dafür sind, aber ich empfehle dieses Buch ausdrücklich, weil es wirklich ein spannender Thriller ist. Ich glaube, was am Land extrem hilft, ist, wenn die Häuser in sich geschlossen gewisse Kraftwerke werden, oder?
Ja, in jedem Fall. Und ich glaube, da passiert ja durchaus sehr vieles. Das ist ja auch kombiniert noch mit einer anderen Sache, sich unabhängig zu machen, autark zu sein. Gerade seit Beginn des Krieges haben wir ja erlebt, wozu eine Abhängigkeit auch, wenn wir an Öl, Gas denken, führt. Und ich glaube, da auf erneuerbare Energien zu setzen, diesen Weg haben wir gerade in Österreich vorbildlichst auch begonnen. Das heißt aber auf der anderen Seite dann auch, dass ich schon dafür sorgen muss, wenn ich ausschließlich im erneuerbaren Energiebereich bin und man denkt dann daran, wenn wir an Sonnenenergie, Photovoltaik, was auch immer denken, Wasserkraftbereich, ich brauche immer auch einen Ausgleich. Wir haben großartige Organisationen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die für diese Netze auch zuständig sind, wenn man an die Austria Power Grid denkt, wo wir auch regelmäßige Übungen mit unseren Soldaten, Soldatinnen durchführen, damit wir eben alles auch tun und damit wir vorbereitet sind. Ich glaube, darum geht es vor allem.
Was braucht jeder Haushalt?
Ich glaube, das ist auch ganz gut, wo die Zivilschutzorganisationen sehr intensiv, der Zivilschutzverband sehr intensiv auch informiert haben darüber. Das beginnt einfach bei Wasser, das man zu Hause lagernd hat. Das beginnt bei notwendigen Medikamenten, die man in entsprechenden Vorrat auch zu Hause haben muss und eben bei Lebensmitteln. Ich empfehle da wirklich auch einen Blick auf unsere Seite auch des Bundesheers beziehungsweise eben Zivilschutzverband, wo jeder auch genau nachlesen kann, was Sinn macht. Und das heißt keine Angst oder keine Panikmache, das soll es auf keinen Fall sein, sondern nur ein bewusster Machen dessen, dass es nicht immer selbstverständlich sein muss, dass der Strom aus der Steckdose kommt.
Wir impfen uns ja auch eine FSME-Impfung in der Hoffnung, dass wir nie gebissen werden, oder?
Ganz genau das ist es und ich glaube, ein besseres Beispiel gibt es überhaupt nicht. Ja. Wir hoffen alle, es ist wie eine Versicherung, das gilt ja auch für das Bundesheer, wir hoffen alle, dass uns kein militärischer Angriff trifft, aber es ist unverantwortlich, sich nicht darauf vorzubereiten. Angriffe nämlich, egal woher sie auch kommen. kommen. Und gerade, wie wir es erleben, seit dem 24. Februar letzten Jahres durchaus auch auf konventionelle Art und Weise einen Krieg wieder erleben zu müssen.
Ein ganz spannendes Thema, das bei Ihnen gerade sehr präsent ist, ist das Sky Shield. Und als ich mich damit beschäftigt habe, bin ich drauf gekommen, dass das Erste, was kommt als Kommentar von den User-Kommentaren, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, User-Kommentare nicht zu lesen, aber das bezieht sich dann wahrscheinlich eher auf die eigenen Themen als auf die Kommentare von anderen Personen, ist, dass dann alle sagen, wir verlieren die Neutralität. Deswegen zweierlei. Einerseits, was ist es? Weil ich habe das Gefühl, vielen ist es gar nicht bewusst, worum es hier geht. Und das Zweite, wie stehen Sie dann zu dem zweiten Aspekt?
Ja, ich glaube, wir müssen einfach generell mehr erklären. Ich glaube, dass ja viele mit diesem Begriff auch nicht wirklich viel anfangen können. Worum geht es? Es geht um einen zusätzlichen Schutz für Gefahren, die aus der Luft drohen können, sei es Raketen, Drohnen, was auch immer. Das ist eine Initiative, die gestartet worden ist eben von Deutschland unter meiner damaligen Kollegin, der Vorgängerin des jetzigen Verteidigungsministers. Und wir haben gemeinsam mit der Schweiz gesagt, wir wollen von Anbeginn an durchaus auch damit dabei sein. Warum? Weil gerade die Sicherung des Luftraumes eine Aufgabe ist, die budgetär, die technisch für einen einzelnen Staat ganz schwer möglich auch umzusetzen ist. Und ganz offen, das ist ein Schild, der uns schützen wird vor Raketen, Drohnen. Die Neutralität, die wird uns nicht schützen, wenn wir sie weiter in dieser unbewaffneten Art und Weise geschehen lassen. Es entbindet uns nicht davor, dass wir dennoch unseren Luftraum selber auch schützen. Das machen wir derzeit mit dem System eben der Eurofighter. Das sind 15 Stück. Es passiert in etwa 40 bis 50 Mal im Jahr, dass Alarmstarts dann auch ausgelöst werden. Dann landet der Anruf bei mir. Da gibt es eine ganz genaue Chain of Command, was dann stattzufinden hat. Das heißt, das ist selbstverständlich notwendig, aber
ganz kurz, was sind das für Alarme? Sind das dann Fehlalarme oder was?
Das sind sehr oft dann Flugzeuge, die zum Glück eben nur aufgrund einer Nachlässigkeit sich nicht melden, nicht einzuordnen sind. Und da muss man natürlich dann, die Eurofighter steigen auf und detektieren dann. Das ist der übliche Vorgang. Und diese Zeit, die dann vergeht, da passiert dann die Rückmeldung, okay, Funkkontakt konnte wiederhergestellt werden. Also das ist eines der Beispiele und hoffen wir, dass das auch so bleibt. Aber die Gefahren, die wir ja jetzt auch gerade im Ukraine-Krieg sehen, was sich im Bereich der Drohnenabwehr getan hat, wo wir unglaublichen auch Nachholbedarf haben und diese Zusammenarbeit, die durchaus notwendig ist auch. Wir haben ja verschiedene Abkommen bereits jetzt mit der Schweiz und mit Deutschland. Wir haben ein sehr gutes System, das nennt sich Goldhaube, heißt nichts anderes als die passive Luftraumüberwachung, Radardaten, um das uns sehr viele Staaten auch beneiden. Und wenn wir jetzt diese noch unverbindliche eben Erklärung unterschrieben haben, dann bekommen wir den Zugang zu den Planungsdokumenten. Es hat bis dato zwei technische Runden gegeben. Unser Erdschiff wird dann im September mit dabei sein. Und dann wird man sehen, auf welche Art und Weise wir uns einbringen können. Wir haben ja in unserem Aufbauplan drinnen, dass wir investieren müssen in diesem Bereich des Schutzes vor Drohnen, Raketen, Bomben, was auch immer an Gefahren da ist. Und wenn man die natürlich dann gemeinsam beschaffen kann, so wie wir es ja in vielen anderen Bereichen auch machen, dann ist das ohne Zweifel effizienter, kann durchaus auch billiger werden, als es jetzt im Aufbauplan vorgesehen ist.
Und der zweite Aspekt mit der Neutralität, um darauf jetzt auch noch einzugehen?
Ich weiß gar nicht, jeder Rechtsexperte, und da hören uns ja jetzt sehr, sehr viele auch zu. Ich habe in diesem Bereich überhaupt noch keine Meldung vernommen, was das damit zu tun haben sollte. Und daher, also da gibt es von meiner Seite her überhaupt keine Zweifel, ich glaube auch von keinen anderen Rechtsexperten. Es ist ja nachgerade unsere Aufgabe, gerade auch als neutraler Staat unseren Luftraum eben zu schützen, das auf effiziente Art und Weise zu tun und dass sich die Gefahren eben in eine Richtung auch verändert haben. Also warum sollte nicht Bern und Wien und Berlin genauso geschützt werden, wie das in anderen Bereichen jetzt der Fall ist, wo wir jetzt im Moment ja das alles wieder erleben müssen, wenn man gerade jüngst auch wieder die Angriffe auf Kiew, auf Odessa mitverfolgt hat.
Schwelgen wir ein bisschen in der Vergangenheit. Erzählen Sie mir von der Art, wie Sie aufgewachsen sind und warum Sie sich dann für JUS entschieden haben.
Ja, ich bin als das älteste von fünf Kindern aufgewachsen in einem kleinen Ort im Bezirk Scheibs. Meine Eltern, mein Vater ist Imkermeister, meine Mutter war Bäuerin, eine kleine Landwirtschaft in so, wie es in dieser Gegend üblich ist, in den verschiedensten Bereichen auch tätig. Wir haben alle fünf Matura gemacht, ein Studium abgeschlossen. Und für mich war es nach dem Besuch auch des Bundesoberstufenrealgymnasiums in Scheibs eine Überlegung, eine zusätzliche Allgemeinausbildung einfach zu machen. Ich habe mich kurz mit dem Gedanken getragen, Politikwissenschaften, Publizistik in einer Fächerkombination zu studieren und habe mir dann gedacht, es macht wesentlich mehr Sinn, das JUS-Studium eben anzustreben, weil da kann man in jede Richtung dann auch gehen und bin nach wie vor froh, das genau so getan zu haben.
Das war also mehr eine rationale als eine emotionale Entscheidung, weil Sie sagen, mit JUS hat man einfach viele Karrieremöglichkeiten und das ist eine gute Grundlage. Oder war es etwas, wo Sie sagen, nein, das ist jetzt, dafür brenne ich, das ist genau das, was ich will?
Nein, es war tatsächlich eine rationale Entscheidung auch, weil die Möglichkeiten, egal dann nachher in die Wirtschaft auch zu gehen, was ich ja auch dann getan habe, egal in welche, weil sie mir einfach noch breiter erschienen sind als in einem Studium, wie zum Beispiel Medizin, das dann doch auf eines vielleicht einschränkt. Ja. Mhm. Und daher bin ich sehr froh, dass ich diesen Weg auch gegangen bin. Ja.
Und wie fiel Ihnen das Studium?
Ich habe es immer so gesehen, dass es abzuschließen. Und,
kommt mir bekannt vor.
Und da waren schon durchaus so die eine oder andere Herausforderung bei Prüfungen dann da, das muss ich schon ganz offen sagen, die durchaus fordernd waren im Bereich bürgerliches Recht, war ohne Zweifel etwas, das einen schon sehr gefordert hat. Ich habe immer geschaut, dass ich daneben auch arbeite, mir etwas Geld auch dazu verdiene und ja, dann dauert das halt eine Zeit, wenn man dann eben auch noch etwas macht. Aber wichtig war immer, das abzuschließen. Und ich habe dann danach die Gerichtspraxis auch gemacht. Mein damaliger
macht Sinn, oder die nimmt man dann mit und ansonsten macht
man es Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Mein damaliger Ausbildungsrichter war der Meinung, es wäre schön, wenn ich in die Richteramtskarriere anstrebe, aber das war für mich klar, dass das nicht wirklich meines ist.
Warum?
Sondern ich irgendetwas anderes tun will. Es hat mir einfach nicht wirklich interessiert, sondern ich habe dann überlegt, gehe ich in die Verwaltung, in die Wirtschaft und dann ist es irgendwie mehr oder weniger zufällig etwas geworden, das eine perfekte Mischung war. Weil ich habe beim Niederösterreichischen Bauernbund als Rechts- und Sozialreferentin begonnen, habe damit die Möglichkeit gehabt, in sozialversicherungsrechtlichen Belangen Vertretungen vor den zuständigen Landesgerichten auch zu machen und auf der anderen Seite auch die politische Ebene sehr, sehr gut kennengelernt. Das war tatsächlich eine Mischung. Diesen sozialversicherungsrechtlichen Fällen ging es vorwiegend um vorzeitige Alterspensionen, um Pflegegeld und wir haben so viele der Verfahren gewonnen und da Menschen auch helfen zu können, das auch gratis zu tun, wenn sie Mitglied beim Niederösterreichischen Bauernbund waren, das ist nach wie vor so, dann bekommen sie eine gratis Vertretung vor den Gerichten, das war damals das, was ich gemacht habe und dann parallel dazu eben die Politik wirklich auch von der Pike auf kennenzulernen, also das erste Mal zu stehen in so einem Saal vor 500-600 Bäuerinnen und Bauern, die durchaus auch fordernde Anliegen haben, in der damaligen Zeit als Frau dann dort zu stehen. Da lernt man schon sehr viel.
Bevor wir gleich in den Bauernbund eintauchen, bleiben wir noch ein bisschen beim Studium. Waren Sie in Wien? Oder?
Ja, ich habe in Wien studiert, habe zu Beginn in einem Studentenheim in der Pfeilgasse gewohnt, dort sehr viele sind im Übrigen nach wie vor noch Freundschaften, die auch aus dieser Zeit geblieben sind. Und ich habe mein Studium da auch abgeschlossen.
Das schweißt zusammen.
Ja, genau.
Was haben Sie gejobbt neben dem Studium?
Ich habe zum Beispiel beim Österreichischen Buchverlag Schulbücher verkauft. Ich habe daneben immer wieder zu Hause natürlich geholfen. Das war insbesondere über den Sommer auch dringend notwendig. Wir hatten eine Imkerei, betreiben meine Eltern nach wie vor noch, auch in der Pension, wo es gerade im Sommer eben viel zu tun gegeben hat. Und also mir wurde nicht fad.
Wo gibt es den besten Honig?
Nein, selbstverständlich bei meinen Eltern.
Und was macht einen guten Honig aus?
Einen guten Honig macht vorwiegend der Geschmack aus. Und was man nicht vergessen darf, ist nicht nur die viele Arbeit, die dahinter steckt. Ja? Nicht nur von den Bienen selber, sondern die wichtige Aufgabe, die dadurch auch erfüllt wird, wenn man daran denkt, dass die Bestäubung, was alles funktioniert, wie die Landschaft anders aussehen würde, wenn es die nicht geben würde. Aber am Ende des Tages ist es viel mehr als nur ein ganz köstliches Lebensmittel, sondern es ist ja auch gesund, das ist ja auch bewiesen mittlerweile, dass was Honig alles kann. Also ja, greift es zu.
Nach der Aufnahme werde ich dann fragen, wo man so einen Honig von Ihren Eltern bekommen kann.
Ja, zum Beispiel direkt ab Hof bei meinen Eltern zu Hause kann man den kriegen, ja. Ja.
Sehr gut. Halten Sie Bienen auch selbst, oder?
Das Interessante ist wahrscheinlich, dass wir als österreichisches Bundesheer bereits Honig auch selbst ernten konnten. Wir haben in der Maria-Theresien-Kaserne perfekte Flächen, die sich dazu eignen. Dort haben wir die ersten Bienenstöcke aufgestellt voriges Jahr, und heuer haben wir bereits den ersten Honig auch abgefüllt, natürlich in Kooperation auch mit Imkern. Das vergisst man auch, dass wir insbesondere auf, da habe ich jetzt die Maria-Theresien-Kaserne genannt, aber vielen der Truppenübungsplätze unglaublich viel an Natur auch vorfindet, an unberührter Natur, wenn man eben zum Beispiel an Allensteig auch denkt, wo es dann ganz besondere Moore gibt mit ganz besonderen auch Lebewesen, die man dort vorfindet. Also auch in diesem Bereich tun wir durchaus einiges.
Ja. Vor allem, wenn man denkt, wie groß Allensteig eigentlich ist. Ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, dass das der größte oder zweitgrößte Truppenplatz in Europa ist, oder?
Ja, ganz genau. Und er wird ja auch von sehr vielen der befreundeten Armeen auch verwendet. Das sieht man immer bei den ganz großen Übungen, die ja jetzt nach Ende der Pandemie auch wieder möglich sind. Und das ist schon ein ganz wichtiger Truppenübungsplatz, ohne Zweifel, nicht nur aufgrund seiner Größe, auch von der Ausstattung
her. Und auch ein bisschen ein gefürchteter. Also im Umfeld haben viele gesagt, als sie nach Allensteig, beim Bundesheer nach Allensteig zugewiesen wurden, war das jetzt nicht unbedingt der angenehmste Platz, um die Ausbildung zu genießen.
Also wenn Sie dann dort sind, haben Sie hoffentlich das Handwerk dann auch richtig gelernt, denn das ist es nicht zuletzt. So heißt ja auch eine der größten Übungen, die immer wieder dann auch stattfinden, wo man die soldatischen eben Fertigkeiten dann wirklich auch erlernt und trainieren und üben kann, und das ist dringend notwendig immer wieder.
Okay, also Sie haben dann jetzt nach dem Studium gesagt, Sie sind dann quasi Volier zum Bauernbund mit dem Gerichtsjahr in dazwischen. Was macht der Bauernbund? Warum ist der wichtig, und wie haben Sie dort Karriere gemacht?
Der Bauernbund ist eine Teilorganisation der Österreichischen Volkspartei und ist insbesondere auch eine freiwillige Interessensvertretung für die Bäuerinnen und Bauern, aber für viele mehr noch. Und das war mir damals auch ganz besonders wichtig, den Bauernbund aufzumachen, mit dem Instrumentarium auch der Akademikergruppe, für diejenigen da zu sein, die für das Land einstehen, für das Landleben auch einstehen, dafür einstehen, dass es gleiche Chancen auch geben soll für die, die in der Stadt und die am Land leben. Das heißt, auch immer wieder neue Mitglieder zu bekommen. Zum damaligen Zeitpunkt war das 100.000 Mitglieder, die allein der Niederösterreichische Bauernbund gehabt hat, die einen Mitgliedsbeitrag einzahlen. Dafür nicht nur eine Zeitung erhalten, sondern zum Beispiel eben die schon angesprochene Rechts- und Sozialvertretung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten. Und natürlich das politische sich einbringen für die Interessen dieser Berufsgruppe und darüber hinaus. Das war, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, diese Öffnung, nicht nur da zu sein, wie die gesetzliche Interessensvertretung der Landwirtschaftskammern, die eben für die Bäuerinnen und Bauern gesetzlich verankert da ist, sondern darüber hinausgehend wirklich die gestaltende Kraft auch am Land zu sein. Und bei jeder dieser Wahlen ist es natürlich auch darum gegangen, entsprechenden Erfolg auch zu lukrieren, dass die Vertreterinnen und Vertreter dann in den Landtagen im Nationalrat dort das fortführen und sich für das Land und für die Bäuerinnen und Bauern einsetzen.
Gab es da Situationen oder Fälle, die Ihnen besonders nahe gegangen sind oder die bei Ihnen irgendwie hängen geblieben sind, die Sie betreut haben oder bei Kolleginnen mitbekommen haben?
Also was mir damals immer zu schaffen gemacht hat, waren diese persönlichen Schicksale, die man miterlebt hat, sei es drum, wenn es um ein behindertes Kind dann gegangen ist, wo die Einstufung fürs Pflegegeld schlichtweg seitens der zuständigen Sozialversicherung nicht so war, dass die entsprechende Versorgung auch und Betreuung auch sichergestellt werden konnte. Und das dann zu erreichen und die Einstufung in die damals höchste Pflegestufe vor Gericht zu erkämpfen für diese Familie, die Dankbarkeit, die man dann erfährt, das waren tatsächlich Situationen, die ich schon noch vor mir sehe.
Man kann also zum Bauernbund sagen, es ist quasi das Pendant der Arbeiterkammer für die Arbeiter. Es ist der Bauernbund für die Bauern in Niederösterreich oder einfach eine Interessensvertretung?
Eine freiwillige, aber und dort ist der Unterschied. Wir müssen uns um jedes einzelne Mitglied, und das ist nach wie vor so, eben bemühen. Bei der Arbeiterkammer ist es ja, auch bei der Landwirtschaftskammer ist es so, dass man dann entsprechend dem Gesetz halt Mitglied ist. Die freiwillige Interessensvertretung geht darüber hinaus. Wir müssen und mussten, das tut mein Nachfolger nach wie vor, beziehungsweise die Organisation, sich um Mitglieder auch bemühen.
Wären Sie dann für die Pflichtmitgliedschaft?
Die Pflichtmitgliedschaft macht durchaus Sinn bei den Kammern. Das haben wir insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich auch immer wieder gesehen. Der Bauernbund ist viel mehr, als es eine Kammer ist. Das ist tatsächlich eine Interessensvertretung, die für das ganze Land Gutes bewegen will.
Sie haben es dann dort geschafft bis zur Direktorin? Wie?
Ja, da war ein Schritt dazwischen noch. Ich habe als Rechts- und Sozialreferentin 4,5, 5 Jahre dort gearbeitet, wollte dann etwas anderes tun und habe mir überlegt, nachdem ich eine Stellenanzeige gelesen habe, dass Polizeijuristen gesucht werden, das Innenministerium wäre doch ganz interessant, und bin dann direkt aber gleich im Innenministerium im Kabinett gelandet. Da war ich dann 2 Jahre in einer sehr, sehr interessanten Zeit mit einer der wohl größten Reformen, die jetzt in Vergessenheit geraten ist, die Zusammenlegung von 2 Wachkörpern, Gendarmerie und Polizei, Neuaufstellung von Sondereinheiten, wenn man an die Cobra denkt. Das war eine sehr spannende Zeit, eine inhaltlich spannende Zeit, aber natürlich auch politisch eine sehr, 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 sehr lehrreiche. Und nachdem ich das dann gemacht habe, bin ich in die Wirtschaft gegangen, war bei einem großen Telekommunikationsunternehmen tätig in Wien, 7,5 Jahre, dazwischen dann Heirat, Tochter, gleich auch wieder weitergearbeitet. Und dann ist dieser Anruf gekommen von meinem Vorgänger, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Direktorin zu werden. Beim Niederösterreichischen Bauernbund. Ja, als erste Frau, sozusagen wieder nach Innenministerium, nach der Wirtschaft, dorthin retour auch zu gehen. Und da habe ich dann überlegt, aber auch nicht allzu lange, weil es wieder etwas war, wie eingangs schon gesagt, wo man ja die Erste sein kann und vieles auch bewegen kann. Und das hat sich auch bewahrheitet.
Sie haben sich sicher durch die Lebenserfahrung, die Sie haben, diese Haut, von der Sie gesprochen haben, die Dicke aufgebaut. War die auch damals schon bei Ihnen vorhanden oder gab es dann damals schwierigere Situationen, diese Rolle anzunehmen?
Ich glaube, die gibt es immer wieder, aber die Zeit ist doch eine vielleicht etwas andere geworden, weil ich glaube, dass mir sowas wie damals noch auf der Ebene der Rechtsreferentin passiert, dass jemand sagt, also wer wird mit denen vertreten vor Gericht, und da sagen, na, ich werde das machen, ja, Frau, das geht ja gar nicht. Also ich glaube, da hat sich schon einiges auch weiter bewegt, wo vielleicht der Unterschied zu jetzt ist diese so große mediale Aufmerksamkeit. Ich war ja dann im Landtag auch, aber das ist schon etwas anderes, da eben tätig zu sein als auf der Bundesebene. Das muss man ganz offen sagen. Und es ist auch jetzt so, dass herausfordernde Situationen immer wieder da sind. Aber Sie haben es ja angesprochen, das hilft einfach, wenn man das schon einmal erlebt hat. Mir hat einmal ein ganz Großer gesagt, du kannst nur dann dich weiterentwickeln, wenn du einmal am Boden gelegen bist, dich dann auch wieder herausgekämpft hast. Das hat mir sehr viel geholfen und hilft mir nach wie vor.
Wer war das?
Erwin Boll.
Ich stelle mir oft die Frage, wenn man so einen Job hat, wie Sie ihn jetzt gerade innehaben, was man danach macht. weil alles danach ist ja eigentlich karrieretechnisch nicht mehr wirklich ein Sprung nach oben, oder? Weil sie sitzen ja in Wahrheit schon auf einer unfassbar starken und verantwortungsvollen Rolle. Wie haben das Leute vor Ihnen gemacht? Wo sind die dann gelandet? Und fühlt man sich dann wohl, wenn man dann eine Rolle hat, wo man vielleicht auch weniger Verantwortung oder weniger Medienpräsenz innehat? Ist das schwierig? Haben Sie darüber nachgedacht?
Also ich habe es ja mal erlebt. Ja. Vielleicht weniger an Verantwortung, vielleicht aber dann auch mehr an Geld, wenn man einen Wechsel vom Verwaltungsbereich zum Beispiel hernimmt in die Wirtschaft. Das muss man schon ganz, ganz offen sagen. Ich beschäftige mich mit dem, was ich jetzt mache. Und da habe ich echt genügend zu tun. Und dann beschäftige ich mich damit, dass wir auch eine Wahl zu bewältigen haben. Das dauert allerdings noch ein Jahr und setze alles daran, dass ich wirklich jede Minute auch sinnvoll da investiere. Und wenn man sich meinen Lebensweg anschaut, meinen beruflichen, habe ich immer irgendwie etwas anderes dann gemacht und bin überrascht dann da oder dort gelandet. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, weil ich in so vielen Bereichen irgendwie schon tätig war, das sage ich ganz ehrlich. Und eine Karriere oder eine Karriere, Karriereschritt muss nicht immer einer sein, der heißt es dann mehr Geld oder heißt das dann mehr, Sie haben es ja gesagt, Verantwortung oder weniger an Verantwortung. Vielleicht heißt es auch etwas ganz anderes noch einmal zu machen.
Oder mehr Freizeit.
Das könnte es ja auch durchaus sein, aber das war bei mir immer so. Ich weiß nicht, ich neige dazu, dass ich das alles sehr stark mit Arbeit immer befülle, egal wo ich
bin. Sind Sie ein Workaholic?
So würde ich mich nicht bezeichnen, aber ich fülle den Tag schon sehr gut aus, ja. Oder die Wochen und die Wochenenden sehr gut aus.
Ist ja, Ihnen gelegentlich ist auch mal Fahrt?
Das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Nein. Und das ist gut so. Das ist gut so.
Weil sonst suchen Sie sich einfach irgendetwas
ganz
zu tun.
Genau.
Ich verstehe.
Genau.
Gehen wir nochmal ganz kurz zum Bauernbund. Wie stehen Sie zu dieser extrem großen veganen und vegetarischen Welle?
Ich glaube, das ist ja nichts Neues. Ich habe es immer so gehalten, dass man dass ein Thema ist, dass man selber auch entscheiden muss, wie will ich mich ernähren. Ich halte generell nichts von Vorschreibungen, wie man sein Leben zu gestalten hat, schon gar nicht im Ernährungsbereich. Wir beschäftigen uns beim Bundesheer schon sehr intensiv mit den Fragen der Ernährung, weil man als Soldatin, als Soldat ja auch besondere körperliche Dinge erbringen und leisten muss. Und da ist die Ernährung ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben ja dann auch mit der Einführung des Klimatellers dafür gesorgt. Und es ist durchaus auch noch eine Menge an Arbeit, da immer wieder auch besser zu werden, auf Regionalität zu setzen, auf Saisonalität auch zu setzen. Und ich glaube, da sind wir schon. Und wir haben natürlich auch vegetarische Menüs. Das ist auch keine Frage mehr. Aber da müssen wir immer noch besser werden und da gibt es sicher noch einiges zu tun.
Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass eines Ihrer Hobbys Tanzen ist. Das fand ich sehr interessant. Was tanzen Sie denn?
Nein, das ist einfach eine Form des Ausgleichs. Jetzt halt irgendwie zu wenig an Zeit. Ich war früher durchaus sehr viel unterwegs. Jetzt werden sicher einige zuhören und werden sich denken, ja, so ist es. Ja. Das ist eines meiner Hobbys. Aber ich denke generell, dass Bewegungen, egal welcher Form, einfach die Gedanken auch in gewisser Art und Weise wieder frei macht. Also so, wie ich gerne schwimme, tanze ich eben gern.
Ja. Was für Tänze?
Naja, also das beginnt halt so mit einem Foxtrot über einen Walzer und geht bis halt zu sich bewegen nach irgendeiner Form Disco-Musik oder
mein Lieblings. Findet man sie auf Bällen?
Selbstverständlich auf dem wunderschönsten aller Bälle, auf dem Ball der Offiziere in der Hofburg. An dieser Stelle schauen Sie sich das an, wenn Sie dann noch Karten kriegen für nächstes Jahr im Jänner. Durchaus auch auf früher, den hat es letztes Jahr ja nicht mehr gegeben, auf den Niederösterreichischen Bauernbundball, immer wieder auf Bällen, die natürlich unsere Soldatinnen und Soldaten veranstalten. Also der nächste, glaube ich, ist in Weitra, wo ich auch mit dabei sein werde beim Garnisonsball.
Ja. Und mit Glück sieht man sie dann auch tanzen dort.
Und der Jägerball, selbstverständlich, fällt mir jetzt ein. Auch in der Hofburg und da sah man und wird man mich auch in Zukunft tanzen sehen. Genau so ist es ja.
Und wenn Sie jetzt sagen, jetzt haben Sie nicht mehr so viel Zeit dafür, wie holen Sie sich dann Ausgleich?
Ich schwimme sehr gerne. Mhm. bin gern in der Natur unterwegs und bin generell ein sehr geselliger Mensch, sei es Familie, Freundinnen, Freunde. Das ist mein Ausgleich. Familie ohne dies, aber Freundschaften, die wirklich über Jahrzehnte auch schon gehen und ganz offen gestanden, denen es sowas von wurscht ist, was ich gerade beruflich mache, sondern die kennen mich als Claudia und das tut gut. Ich glaube, das braucht jeder Mensch.
Hm. Ich glaube, dass in Ihrer Rolle auch eine der größten Herausforderungen ist, dass Sie jetzt nicht unbedingt viele haben, mit denen Sie sich wirklich austauschen können, weil die gerade in einer ähnlichen Situation sind. Fühlen Sie sich da manchmal einsam?
Da habe ich das große Glück, dass ich ein so wunderbares Team auch um mich herum habe. Das muss ich ganz offen sagen. Mein Kabinett ist wohl eines der großartigsten, das man sich nur vorstellen und wünschen kann, egal in welchem Bereich. Und da tauscht man sich dann über alles aus. Und wie schon gesagt, diese Freundschaften, die über viele Jahre und Jahrzehnte auch halten, da kann man sich über alles austauschen und ausreden. Und das ist tatsächlich immer wieder auch notwendig, ohne Zweifel.
Sind Sie spirituell?
Das ist eine spannende Frage. Was ich jedenfalls bin, ich bin gläubige Katholikin. Das ist so. Jede Möglichkeit, es gibt eine Kirche aufzusuchen, die nutze ich. Wir haben etwas ganz Großartiges jetzt erlebt. Ich war das erste Mal in Lourdes bei der großen Soldatenwallfahrt mit dabei. Wir haben eine großartig aufgestellte Militärseelsorge auch bei uns im Bundesheer. Ich freue mich heuer schon auf die große niederösterreichische Bauernbundwallfahrt nach Mariazell. Also das ist schon, der Glaube ist schon etwas, das für mich ganz, ganz wichtig ist.
Welches Buch lesen Sie gerade?
Momentan gar keins.
Weil die Zeit fehlt?
Das mag so sein. Ja, jetzt gar nicht. Aber eins, was ich immer wieder zur Hand nehme, ist die Macht des Unterbewusstseins von Murphy. Das hat mich bewegt, glaube ich, seit meinen Studienzeiten. Und da blätter ich immer wieder irgendwann einmal rein.
Worum geht's da?
Da geht es darum, dass man eben viel mehr ist als nur das, was so offensichtlich da ist. Und dass man das, was man sich zu sich selber sagt, dass sich das dann auch verfestigen kann. Wenn ich mir jeden Tag sage, ich kann das schaffen, dann wird es so sein. Wenn ich mir jeden Tag sage, ich traue mir das nicht zu, dieser Appell ist insbesondere auch an die Mädchen und an die Frauen gerichtet, die sehr oft dazu neigen, sich Dinge eben nicht zuzutrauen. Und ich glaube, wie man mit sich selber auch spricht, wie man mit sich selber umgeht, das zeigt sie dann immer auch nach außen. Das sollten wir auch nicht vergessen. Das ist wirklich ein großartiges Buch.
Das ist eine sehr, sehr schöne Überleitung zur nächsten Frage. Was würden Sie denn jungen Leuten mitgeben, die eine Karriere wie Ihre anstreben?
Trau dir alles zu. Und wenn du scheiterst, dann steh einfach wieder auf und mach weiter. Ja, sei gut zu dir. Ich habe so ein Lebensmotto irgendwie. Das erste ist so, mach nur Dinge, wo du dich in den Spiegel schauen kannst. Sei dann für die Menschen da, wenn es ihnen schlecht geht, wenn es ihnen gut geht, sondern ich sehe sehr viele andere. Und der dritte Punkt ist, schau auch auf dich selber, sonst kannst du die anderen Sachen gar nicht machen.
Was bedeutet Ego für Sie?
Ich glaube, dieses auf sich selber zu schauen und gut zu sich zu sein, das ist schon wichtig. Das beginnt bei medizinischen Fragen. Das erleben wir ja immer wieder. Wir gehen dann zum Arzt, wenn schon was passiert ist. Ja. Sich um sich zu sorgen, im umfassenden Sinne. Und der, mit dem man das ganze Leben zusammen ist, das bist du. Das bin ich. Ja, das sollte man nie vergessen.
Die Schlussworte gehören Ihnen.
Ich bedanke mich für dieses Gespräch, das wirklich etwas gänzlich anderes war, als ich sonst immer erleben darf. Und ich wünsche mir, dass dieser Podcast weiterhin so viel Erfolg hat, weil ich glaube, das ist etwas ganz Großartiges, das Sie da machen.
Vielen lieben Dank. Danke, hat Spaß gemacht. Alles
Dankeschön.
Gute.
Alles Gute.
Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt, das muss sich ändern. Und noch viel wichtiger, viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Recht easy.at.